Deutschlandfunk. Der Tag.
The climate and ecological crisis is a global crisis, the biggest crisis humanity has ever faced. And if we don't manage to work together, to cooperate, then we will fail. Let's not wait any longer, let's do it now.
Lasst uns nicht länger warten und zusammenarbeiten, sonst werden wir scheitern beim Bewältigen der Klimakrise, sagt Greta Thunberg, hat sie gestern gesagt, bei der Ankunft in New York nach ihrem viel diskutierten Segeltörn über den Atlantik zum UN-Klimagipfel. Aber was kann man tun? Muss man unser Gesellschaftssystem vielleicht komplett neu denken? Vor allem unser Wirtschaftssystem. Und wir reden über die personifizierte Abteilung Attacke des deutschen Fußballs.
Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Das ist eine Scheißfrage, auf Deutsch gesagt. Ja? Nein, das ist eine Scheißfrage.
Der Trend ist your friend und wir spielen seit 3 Wochen schönen Dreck.
Und ich habe heute gesagt, und da stehe ich dazu, dass nächstes Jahr eher der Gerichtsvollzieher nach Madrid geht als der Frank Ribéry.
Und das war jetzt nur ein kleiner Auszug. Uli Hoeneß zieht sich zum Jahresende als Präsident des FC Bayern zurück. Und damit steht die Frage im Raum, geht jetzt ein guter oder geht ein böser? Der Versuch einer Klärung gleich in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 29. August 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Wenn man sich mal so anschaut, was in den letzten Wochen die Themenlage dominiert hat, auch bei uns im Podcast, dann waren das natürlich der Klimawandel. Wir haben Greta Thunberg gerade gehört. Davon abgeleitet die Waldbrände im Amazonas, das Waldsterben auch bei uns, dann der übermäßige Fleischkonsum und die auch dadurch überdüngten Böden, die das Grundwasser verseuchen. Und bei all diesen Problemen sind wir mit unseren Experten und Gesprächspartnern fast immer wieder zum gleichen, frappierend logischen Schluss übrigens gekommen. Wir, die Menschen, vor allem die Industrienationen mit unserer wachstumsgetriebenen Wirtschaft, wir leben über unsere Verhältnisse. Wir verbrauchen zu viele Ressourcen. So, und jetzt droht ja bekanntlich nach Jahren des Aufschwungs eine weltweite Rezession. Auch darüber habe ich vor kurzem hier im Podcast gesprochen mit Günter Hetzke aus der Wirtschaftsredaktion und ich habe ihm am Ende deswegen das hier gefragt in unserem Gespräch. Jetzt nochmal ganz grundsätzlich, warum ist eine schrumpfende Wirtschaft überhaupt so schlimm?
Naja, wir verstehen uns ja als Wirtschaftsnation und aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten muss man einfach sehen, haben wir eine wachsende Bevölkerung, dann brauchen wir ein bestimmtes Potenzial an Wirtschaftskraft, dass das Wirtschaftswachstum eben auch zulegt, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Also wir brauchen Wirtschaftswachstum, um Arbeitsplätze für die nachwachsende Generation zu schaffen. Dass, wenn wir eine Glücksnation werden wollen, was ja durchaus eine Überlegung wert ist, dann müssen wir das diskutieren. Das ist ein sehr schönes Ziel, aber das ist ja im Augenblick nicht unsere Lage. Wir sind ja eine Wirtschaftsnation und deswegen brauchen wir Wirtschaftswachstum.
Tja, das hat mich nicht mehr losgelassen. Glücksnation. Ja, verdammt. Ich will das diskutieren. Ich will Teil einer Glücksnation sein. Wer will das nicht? Aber was heißt das genau? Teil einer Nation zu sein, bei der das Glück eines jeden Einzelnen im Mittelpunkt des Strebens steht. Und tatsächlich, es gibt marktwirtschaftliche Modelle, die eben genau dieses Ziel verfolgen und die auch erprobt werden. Und natürlich haben wir uns hier im Deutschlandfunk auch schon längst ausführlich damit befasst. Genauer, Kaspar Domen, Berliner Wirtschaftsjournalist, hat sich für uns damit befasst in einem Hintergrund über die Theorie der sogenannten Gemeinwohlökonomie. Jetzt ist er mit mir verbunden in Berlin. Hallo Kaspar.
Ja, hallo Philipp.
Klär uns auf. Gemeinwohlökonomie. Klingt gut, aber was steckt dahinter?
Ja, ich meine, mit der Idee des Gemeinwohls haben die Menschen sich eigentlich schon sehr lange beschäftigt. Also es gab schon römischen Denker Cicero, der gesagt hat, das Wohl des Volkes soll oberstes Gesetz sein. Und als die Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Verfassung geschrieben haben und eine Volksabstimmung gemacht haben, haben sie da auch reingeschrieben in Artikel 151, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Ja, und Gemeinwohl sind ja eben immer wir alle und das steht eben immer im Konkurrenzverhältnis quasi zum Individuum. Und wenn man jetzt wissen will, warum eigentlich diese Gemeinwohlökonomie wieder so populär geworden ist, da muss man nur kurz zurückdenken, was alles die Finanzkrise von 2007, 2008 den Menschen so vor Augen geführt hat. Also man hat eben gesehen, wohin eine sozusagen übertrieben individualistische Wirtschaft führen kann, die sich nur dem Shareholder Value, also dem Gewinn, verschreibt. Und in der Situation haben sich eben dann Menschen angefangen zu überlegen, wie kann es denn anders sein? Und das ist ganz interessant. Also es gab eben eine Initiative von Unternehmern so aus dem Umfeld der globalisierungskritischen Organisation ATTAC in Österreich. Und die haben schon mal überlegt, was können sie denn als Unternehmen anders machen, wenn schon sozusagen die Gesellschaften als Ganze noch nicht so weit sind. Und in dem Kontext ist dann eben diese Idee der Gemeinwohlökonomie entstanden, die dann der Aktivist Christian Felber auch in einem Buch, also unter diesem Titel eben beschrieben hat. Und seitdem ist da eine regelrechte Bewegung draus geworden, also eine Bewegung von Unternehmen, von aber auch Städten, von teilweise Universitäten, die eben versuchen, andere Regeln für sich aufzustellen, die dann dafür sorgen, dass die Wirtschaft eben dem Allgemeinwohl und nicht nur dem Einzelnen dient.
Und das funktioniert für diese Unternehmen. Gibt es da praktische Beispiele, wo man sagen kann, jo, die sind dem Gemeinwohl verpflichtet und können trotzdem auf dem Markt, der trotzdem weiterhin besteht, bestehen?
Ja, also es gibt eine Reihe von solchen Unternehmen. Also in Deutschland sind so die bekanntesten, die dazu zählen, zum Beispiel die Sparda Bank in München oder der Outdoor-Hersteller VD. Also die machen das. Das sind aber, wenn man sich das genau dann anguckt, oder es gibt auch hier in Berlin eine große Bäckerei, Märkisch Landbrot. Das sind aber im Grunde alles schon Unternehmen, die sich eh schon auf den Weg gemacht haben, Wirtschaft anders zu machen, also sich auch mit Nachhaltigkeitsaspekten beschäftigen, also mit sozialen und Umweltkriterien. Und wenn man sich jetzt mal den Markt anguckt, dann hat der Markt natürlich Platz quasi für eine bestimmte Anzahl von Unternehmen, die besser sind, weil es eben auch eine bestimmte Anzahl von Konsumenten gibt, die das honorieren und die solche Produkte kaufen. Und deswegen funktioniert das alles ganz gut eben nebeneinander in unserer Ökonomie. Wir gehen eben in den Supermarkt einkaufen und da steht dann eben auch neben dem Konventionellen das Faire und das Biologische. Nur es ist eben eine Illusion zu glauben, dass über den Markt sich dann sozusagen das ganz durchsetzen wird und eines Tages dann quasi alle Unternehmen nur noch fair, biologisch oder in dem Falle dann gemeinwohlorientiert agieren.
Weil eben ganz viele dann eben doch noch nach dem Preis gehen und Preis ist meistens tatsächlich eben nicht fair und nachhaltig dem Gemeinwohl verpflichtet dann produziert.
Ja, genau. Also ja. Wir haben ja einen Großteil unseres Wohlstands hier in den Industrienationen beruht ja darauf, dass wir quasi zu Lasten von Menschen anderswo und auch zu Lasten der Umwelt Wohlstand erzeugen und eben auch wachsen mit unserer Wirtschaft. Das heißt, wenn man eigentlich ehrlich das hinterfragen würde, dann bleibt von dem Wachstum, was wir haben, eigentlich nicht mehr viel übrig. Jedenfalls, wenn wir auch ein Wachstum haben wollen, was eben wirklich nachhaltig ist und was den Menschen auch wirklich etwas bringt. Und deswegen sind solche Instrumentarien, die erstmal ja nur aufzeigen, auch wo Defizite in Unternehmen und auch in unserem gesamten Wirtschaftsmodell sind, auch so wichtig.
Ja, also ganz kurz, ein Wachstum, das kein richtiges Wachstum ist, das nicht nachhaltig ist, wäre deswegen kein Wachstum, weil es an anderer Stelle der Welt im Prinzip einen Verlust bedeuten würde.
Ja, genau. Also wenn wir hier zum Beispiel Wachstum produzieren, weil wir zum Beispiel eine schädliche Produktion, also CO2-Ausstoß, irgendwo anders ansiedeln und da dann eine Fabrik, die Flüsse vergiftet und Gift erzeugt oder auch Menschen ausgebeutet werden, dann ist das insofern ja überhaupt nicht nachhaltig, wenn man das wirklich nachhaltig betrachtet. Eine wirklich nachhaltige Wirtschaft wäre ja eine, die dafür sorgt, dass sich die Ressourcen, also und die menschlichen und die natürlichen in der Umwelt entweder erholen hinterher oder wiederhergestellt werden, weil sonst sozusagen ja immer mehr Ressourcen verschwinden. Und wir sehen das ja jedes Jahr, wenn wir wieder diesen Erderschöpfungstag, heißt der, glaube ich.
War jetzt vor kurzem, ne?
Genau, ja. Haben. Na, und dann gesagt wird, jetzt haben wir eigentlich das an Ressourcen verbraucht, was uns in diesem Jahr an sich zustehen würde, damit wir in einer Welt leben, wo sich das Ganze auch wieder erholen kann. Und genau, und an den Stellen sieht man eben, wir kommen eben mit dieser alten Wachstumsmessung und diesem alten Wachstumsparadigma an der Stelle nicht weiter.
Wie müsste denn das gesamte Wirtschaftssystem umgebaut werden, dass das Ganze auch im Großen funktioniert?
Ja, also jetzt, wenn man sich diesen Ansatz der Gemeinwohlökonomie anguckt, dann holt der schon sehr viele Dimensionen rein. Also das ist eine sehr komplizierte Matrix, die in diesem Fall jetzt eben auf Unternehmen angelegt wird. Und da beschäftigt man sich dann mit so Dingen wie Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, eben ökologische Nachhaltigkeit oder Mitentscheidung. Und in den Fokus genommen werden eben nicht nur die Aktionäre, sondern auch die Lieferanten, die Eigentümer, die Mitarbeiter, Kunden, das gesellschaftliche Umfeld. Und dann entsteht daraus eine unglaublich komplizierte Matrix, und das muss dann jedes einzelne Unternehmen für sich machen. Ganz praktisch heißt das dann eben, es muss diesen ganzen Fragekatalog beantworten. Und dann werden insgesamt 1000 Punkte, kann man dann erreichen. Nur ist es ganz hübsch auch oder ganz intelligent, würde ich sagen, gemacht. Ein Unternehmen, was sozusagen alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt, kommt auf 0 Punkte. Mhm. Und Punkte gibt es eben nur für das, was man freiwillig mehr macht. Sprich, wenn ein Unternehmen einen höheren Mindestlohn zahlt als den gesetzlichen oder Produkte, Bioprodukte günstiger abgibt, damit das sich mehr Leute leisten können, dann wird das eben positiv bewertet.
Aber das würde nur funktionieren, wenn das im Prinzip alle machen müssen, wenn das sozusagen eine gesellschaftliche Verpflichtung ist. Wenn auch, was weiß ich, Leuna oder beziehungsweise ja, genau. Also irgendeine Chemiefabrik das machen würde.
Ja, genau. Ja. Also jetzt zeigen eigentlich diejenigen, die das machen, zeigen, dass das prinzipiell geht. Nur das Ganze stößt natürlich auch an einer anderen Stelle an seine Grenze. Weil ja die Menschen, die oft diese Produkte kaufen, auch ihre Entlohnung in Betrieben erzielen, die alles andere als nachhaltig sind. Mhm. Also wir merken, wir haben sozusagen da jetzt Inseln, die es ein bisschen besser machen, aber die letztendlich finanziert sind aus der Wirtschaft, die ganz herkömmlich funktioniert. Und wenn man das Ganze verändern will, dann muss man es sozusagen ja auf nationaler oder auf europäischer Ebene denken oder auch auf einer Ebene zwischen den Industrieländern.
Das heißt, wir werden dann man kann es nur global denken, das heißt, Europa wäre dann kein Wirtschaftsraum mehr, sondern ein Glücksraum.
Dazu. Ja, also wir wären jedenfalls ein Raum, was eben den Werten, die wir ja auch in unserer europäischen Tradition haben, die nichts jetzt nur mit Gewinn zu tun haben, mehr Raum einräumen würden. Und ich glaube, das könnte ganz wichtig sein, weil Europa an der Stelle auch ein Stück weit eben voranschreiten könnte, eine andere Form der Wirtschaft zu entwickeln.
Tja, glaubst du, das ist realistisch? Kann man ein System wirklich so umbauen, wenn die ganze Welt miteinander und ja auch gerade vor allen Dingen gegeneinander Handel treibt?
Also im Moment fällt es mir auch schwer, daran zu glauben, weil es so unglaublich viele Konflikte gibt und so viel Zündstoff. Nur vielleicht müssen wir eben anfangen, all die Probleme, die wir haben, auch zusammenzudenken. Und wenn man dann eben Klimawandel und Migration und Handelsprobleme und all das zusammendenkt, dann kann man schon zu dem Schluss kommen, dass eben eine Wirtschaft, die sich an Allgemeinwohlprinzipien orientiert, da einen großen Beitrag leisten könnte. Aber ich finde das auch ein ganz schön schwieriges Unterfangen.
Ja, wenn wir also jetzt nach diesen neuen Prinzipien gehen wollen würden und wenn wir jetzt einfach mal optimistisch sind und sagen, die ganze Welt sieht das Problem und baut die Wirtschaft um. Und wir gucken jetzt vor allen Dingen nach dem Gemeinwohl in unserem wirtschaftlichen Streben. Heißt das dann nicht auch im Umkehrschluss definitiv, dass wir materiell verzichten müssen? Weil Wachstum wäre dann ja erstmal zumindest schwieriger.
Ja, also materiell, wir werden auf materiellen Wohlstand verzichten müssen, aber das heißt nicht, dass wir auf Wachstum verzichten. Also wachsen kann die Wirtschaft nach wie vor, zum Beispiel bei den ganzen personennahen Dienstleistungen, also Bildungsangebote, Gesundheitsangebote. Da kann ganz viel passieren. Und solche Dinge sind es ja auch oft, die dann im Endeffekt die Menschen glücklicher machen, weil wir sind ja hier in unseren Gesellschaften, jedenfalls in Deutschland, sehr weit davon entfernt, dass die Menschen noch ihre materiellen Grundbedürfnisse, also dass sie ein Problem hätten, ihre materiellen Grundbedürfnisse zu befriedigen, das ist ja alles da. Also ja, weniger materielles Wachstum, aber anderes Wachstum, was die Menschen auch durchaus glücklicher macht.
Kaspar, du bist Wirtschaftsjournalist. Wir haben jetzt mehrfach gesagt, es ist schwierig, aber dennoch werden wir an dem Punkt über kurz oder lang nicht vorbeikommen, unsere Wirtschaft und unser Wirtschaftssystem auf der ganzen Welt radikal umzubauen, überdenken zu müssen?
Also wir werden radikale Änderungen machen müssen, weil der Traum, der sonst an der Stelle als Lösung präsentiert wird, dass das alles sozusagen über Technologie gelöst werden könnte, der hat sich eigentlich bisher nicht erfüllt, weil wir am Ende des Tages eben immer mehr Ressourcen verbrauchen, immer mehr Natur zerstören. Und wenn wir das sozusagen umändern wollen, dann denke ich, kommen wir sozusagen an einer radikalen Änderung an der Stelle nicht vorbei.
Spannende Zeiten. Vielen Dank, Kaspar.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Als ich dann den Anruf bekam, ob ich mir vorstellen könnte, hier Manager zu werden, habe ich eine Nacht mit meinen Ärzten gesprochen und überlegt und am nächsten Morgen zugesagt. Weißt du noch, ich habe ein hellgraues Sakko angezogen und habe einen Notizblock unter den Arm genommen und hatte einen Schreibtisch. Nach 2-3 Stunden bin ich nach Hause gegangen, weil keine Arbeit mehr da war.
Tja, aller Anfang ist schwer, sogar für Uli Hoeneß, als er 1979, gerade Sportinvalide geworden, beim FC Bayern als Manager anfing. Der Beginn einer Epoche, in der er den Verein und den deutschen Fußball geprägt hat. Bis heute, jahrzehntelang als Manager und später dann als Präsident, nur kurz unterbrochen von einem kleinen, sagen wir mal, Intermezzo in Landsberg. Sie erinnern sich.
Das war's noch nicht.
Das hat er kurz vor seinem steuerlich bedingten Zwangsurlaub angekündigt. Und er kam dann ja auch nochmal zurück. Aber jetzt soll endgültig Schluss sein. Heute will er dem Aufsichtsrat seinen Rückzug als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender verkünden. Eine Ära geht damit zweifellos zu Ende. Eine Ära, in der er fast die gesamte Zeit hindurch von meinem Kollegen Thomas Kistner beobachtet worden ist. Und deswegen ist er jetzt in der Telefonleitung. Hallo Thomas.
Hallo.
Thomas, ganz kurz zur Einordnung. Du bist in den 80ern ebenfalls in der Stadt gelandet und hast über den FC Bayern berichtet. Zuerst für die Münchner Abendzeitung und jetzt seit über 30 Jahren bist du Sportredakteur für die Süddeutsche Zeitung und außerdem Dauergast in unseren Sportsendungen im Deutschlandfunk. Richtig zusammengefasst?
Fast seit knapp 30 Jahren.
Seit knapp 30 Jahren. Alles klar. Angenommen, Uli Hoeneß wäre 1979 zum HSV gegangen als Manager. Wäre der HSV jetzt das Aushängeschild des deutschen Fußballs?
Also bei allem Respekt vermutlich eher nicht. In Hamburg hätte Hoeneß ja nicht das gehabt, was ihm in München natürlich schon von Anfang an die Arbeit erleichtert hatte. Stallgeruch und er kannte die Leute. Außerdem hat er bereits fast ein Jahrzehnt für den FC Bayern gekickt und auch in Nürnberg war zugange. Und er konnte von daher den ganzen bayerischen Minikosmos umfassen, den er ja dann auch beruflich immer besser in den Griff bekam. Man muss nur an seine Nürnberg ansässige Bratwurstfabrik denken. Also ich denke schon, dass dieses große Bayern-Projekt Hoeneß nur in Zeit und Raum funktioniert hat. Aber ein großer Clubmanager hätte das schon auch anderswo werden können, wenn auch nicht unbedingt der größte.
Mhm. War Uli Hoeneß seiner Zeit voraus damals?
Also insofern war er das sicherlich, denn er hat erkannt, dass in der neuen Zeit, die sicherlich sehr, sehr viel mehr Geld in den Fußball spielen wird, Leute mit wirtschaftlichem Sachverstand und einer fußballerischen Expertise im Vorteil sein werden. Und das hat er von Anfang an, diese Karte hat er von Anfang an gespielt.
Jetzt hat Uli Hoeneß extrem polarisiert lange die Abteilung Attacke. Ich hatte es in der Themenübersicht schon angespielt. Aber es gab ja auch Zeiten vor seiner Steueraffäre, da flog ihnen wirklich von allen Seiten der Respekt und Anerkennung zu, auch von ehemaligen Gegnern. Da war in der Öffentlichkeit auf einmal der harte und der erfolgreiche Manager, der aber gleichzeitig seinen Laden familiär zusammenhielt und immer ein großes Herz auch für andere hatte. Benefizspiele zum Beispiel für den FC St. Pauli, diese Retterspiele und auch andere Vereine organisiert hat. Was ist an dem Bild dran? Ist das stimmig?
Naja, die Retterrolle, die hat er bekanntlich wirklich ausgeübt. Er hat es sicherlich auch gern getan, weil es eine Wohlfühlsache ist, anderen zu helfen und weil es natürlich auch dem eigenen Ego schmeichelt, so darf vermutet werden. Wir müssen aber immer das Augenmaß bewahren bei diesen Dingen. Es ist ja durchaus eine privilegierte Position.
Herrsche und teile sozusagen. So
genau. Ja, wenn man von den Reichtümern eines solchen Rekordvereins umgeben ist. Und wenn man auch selbstwirtschaftlich sehr gut gesettelt ist, wer da keine Wohltaten zugunsten weniger privilegierter unternimmt, der könnte irgendwann sogar mal Gefahr laufen, als hart und herzlos kategorisiert zu werden. Was das Familiäre im Club angeht, aber die Rolle, die hat er besonders gerne ausgeübt, der hat die Patriarchenrolle regelrecht zelebriert. So sieht es aus, denken wir nur dran, dass sein Privathaus stets jedem Spieler offen stand, der irgendwelche Probleme hatte. Mancher hat sogar übernachtet dort. Das hat aber zugleich auch eine schwere Schattenseite, denn so ein Profifußballclub ist nun mal keine Kuscheloase, sondern ein knallharter Wirtschaftsbetrieb. Und wenn dann der Patriarch seine Zuwendung an irgendjemanden erteilt, der in diesem knallharten Geschäft Probleme hat, dann geschieht das logischerweise oft auch zu Ungunsten eines anderen Teilnehmers, zum Beispiel zu Ungunsten der Trainer. Gerade wenn Spieler kommen und sich beim Chef beschweren über Taktiken, Aufstellungen, all diese Dinge, das unterminiert dann ganz zwangsläufig die Autorität der sportlichen Leiter, egal wie man es da mit hübschen Worten in der Öffentlichkeit hindreht.
Es gab ja auch durchaus FC Bayern Angestellte, FC Bayern Spieler, FC Bayern Trainer, hast du gerade gesagt, den hat er dann auch ganz unschöne Worte hinterhergeworfen, da war dann auch nicht mehr so viel mit Familie.
Ja, das ist wie in jeder Familie. Der Patriarch herrscht und er verteilt seine Gunst und natürlich auch seine Missgunst. Ja. Und das war beim FC Bayern sehr gut zu sehen. Und es ist natürlich schon so, dass grundsätzlich in der internationalen Kickerbranche seit langem klar sein dürfte, dass jeder Trainer, der zum FC Bayern geht, wissen muss, dass dort bereits zwei Obertrainer tätig sind, Hoeneß und der Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, der sich ja auch gerne und intensiv zu sportlichen Fragen und zu Trainerleistungen äußert. Oder auch, wie nach den jüngsten Titelfeierlichkeiten im Frühsommer, den Trainer an seiner Dankesrede an alle erdenklichen Personen auch mal demonstrativ vergisst.
Ja, gut, das war allerdings Rummenigge, nicht Hoeneß. Kovac gilt ja als eher als Hoeneß-Mann. Aber lassen wir das nochmal beiseite. Inwiefern steht die Person Uli Hoeneß, dieses Patriarchalische, das du auch gerade so umschrieben hast, sinnbildlich für den deutschen Fußball, vielleicht können wir auch direkt sagen, für den internationalen Fußball, für die gesamte Fußballszene?
Also ich denke eigentlich nur insofern, als dass der FC Bayern stets der Leithammel in der fußballerischen Außendarstellung des Landes war und dass er natürlich hinter den Kulissen auch gern die Strippen zog und zieht. Bei so viel Einfluss ist das unvermeidlich. Aber das typisch bayerische Patriarchentum, das ist eigentlich im deutschen Fußball nicht mehr dominierend. Man könnte es am ehesten noch in den Bemühungen diverser verflossener DFB-Präsidenten erkennen, die alle gerne den Oberboss markiert haben und letztlich an Affären gescheitert sind oder daran, dass ihnen immer mehr die Gefolgschaft und der Zuspruch abhanden kam. Also prägend und sinnbildlich ist der FC Bayern für den deutschen Fußball vor allem durch die breite Brust natürlich, mit der er gerne auftritt, und durch die deutschen Topspieler, die über kurz oder lang meistens bei diesem Verein landen, weil er eben das meiste Geld und die besten Perspektiven bieten kann.
Wobei Affären hatte Uli Hoeneß ja nun auch. Wir denken, logischerweise kommt einem da zuerst die Steueraffäre in Sinn, weswegen er ja eben auch ins Gefängnis musste. Aber selbst das hat ihm zumindest nicht so weit geschadet, dass er damit weg vom Fenster war. Ich habe es gerade angespielt. Er sagt auf einer Jahreshauptversammlung, das war es noch nicht, ich komme zurück. Und er kam zurück und wurde quasi mit absolutistischer Mehrheit direkt wieder zum Präsidenten gewählt.
Das ist richtig. Da haben die Leute ganz klar erkennbar noch gedacht, nach dieser kleinen Auszeit wird es so weitergehen, wie es vorher aufgehört hatte.
Aber das war ein Trugschluss. Er ist nicht mehr so unumstritten, wie er früher mal war. Auch beim FC Bayern nicht.
Das ist er nicht. Es ist klar erkennbar, dass Hoeneß seit seiner Rückkehr ins Clubgeschäft einfach nicht mehr der Alte war. Er hat durch seine Steueraffäre natürlich jede gesellschaftspolitische Strahlkraft und Autorität verloren.
Die hatte er vorher, ne? Also wurde er teilweise als Bundeskanzler ins Spiel gebracht, kurz vorher, also zumindest so spaßeshalber.
Ja, aber man darf schon davon ausgehen, dass einer mit dieser gesellschaftlichen Autorität auch kurze Wege hat, wenn er beispielsweise mal im Kanzleramt vorführen will. Ja. Und definitiv hat er diese, wenn er beim bayerischen Ministerpräsidenten, egal wer das war, zu den jeweiligen Zeiten vorstellig werden wollte. Also einem solchen Mann stehen wirklich alle Türen offen, auf der Wirtschaftsebene ganz oben und auf der politischen auch. Und wenn man das eben verliert, zumindest im politischen Bereich, dann verliert man automatisch auch an Strahlkraft nach außen. Beim normalen Volk, man kann sich beispielsweise nur noch zu bestimmten Themen äußern, alles andere kann einem dann plötzlich auf die Füße fallen. Und das hat ihm geholfen in den ein, zwei Jahrzehnten davor und das ist natürlich unwiederbringlich weg. Mhm.
Herrscht denn beim FC Bayern jetzt Wehmut oder Aufatmen, dass der alte Patriarch jetzt bald mal weg ist?
Also ich denke mal beides. Ja. Man hat schon auch den Eindruck, auch innerhalb des Clubs, dass sich da Verbitterung bei ihm breit gemacht hat im Zuge seiner Affäre. Er hatte ja einige Jahre Zeit, darüber nachzudenken, über seine Rolle. über die Frage, wie ihm vielleicht auch mitgespielt worden ist. Und wenn man sieht, wie er sich auf wirtschaftlichem Parkett in letzter Zeit dazu durchaus auch mal kritisch geäußert hat, wie da angeblich mit ihm umgesprungen worden sei. Wenn man da die gewisse Verbitterung raushört, dann sieht man, dass er vielleicht nicht alles vollständig umrissen hat, was seine Rolle da angeht. Zugleich hat er in diesen Jahren seiner Absenz den Zug der Zeit im Fußball offenkundig ziemlich verpasst. Das ist ein schnelllebiges Geschäft. Das alte Patriarchentum passt da einfach nicht mehr rein. Sogar die Clubfans haben das gemerkt. Die massiven Kritiken und Pfiffe, die ihm bei der Hauptversammlung im letzten Jahr entgegenschlugen, die haben das überraschend deutlich gezeigt. Und diese Sache hat ihn auch tief getroffen. Sie dürfte mit hineinspielen in seine Rückzugspläne.
Wie viel Einfluss wird er noch haben?
Also ich denke, es geht jetzt erkennbar noch um den Streit mit um die Zwistigkeiten, um den Aufsichtsrat Edmund Stoiber zu zitieren, mit seinem Langzeitpendant Karl-Heinz Rummenigge. Der hat sich natürlich auch emanzipiert in dieser Zeit, als er den FC Bayern quasi alleine führte. Die ganz dicken Freunde waren die beiden vermutlich nie, dazu sind sie auch viel zu unterschiedlich. Aber an der Frage, wie sie den Club in die Zeit nach ihrem Abschied schicken, welche Personalpolitik die richtige ist und sicherlich auch welche Leute übernehmen sollen, die Frage hat die beiden nun richtig stark entzweit. So sieht es aus. Und wie gesagt, Stoiber hat das auch schon angesprochen. Erkennbar ist, dass Hoeneß seine Einflusssphäre gerade auf neue Beine zu stellen versucht. Wenn also Herbert Hainer, der ehemalige Adidas-Chef, den Aufsichtsratsvorsitz von ihm übernimmt und damit auch der neue Boss von Rummenigge wird. Und wenn dann auch noch Oliver Kahn neben Rummenigge neue positive Akzente beim FC Bayern setzen könnte, dann sind zwei ganz enge Vertraute, Hainer und Kahn, des alten Patriarchen an die Schlüsselstellen nachgerückt. Und es wäre nicht einmal allzu verwegen, dem klubinternen Widerstreiter Rummenigge dann eine hitzige letzte Amtsperiode zu prophezeien.
Das wäre dann sozusagen das vergiftete Abschiedsgeschenk von
Uli. So kann man sehen.
Thomas, vielen Dank.
Gerne.
Und zum Schluss dieses Podcasts muss ich noch einmal Abbitte leisten, und zwar bei Olaf Lies. Der SPD-Politiker ist nämlich nicht der niedersächsische Landwirtschaftsminister, zu dem ich ihn gestern gemacht habe im Podcast, sondern er ist der niedersächsische Umweltminister. Entschuldigung und vielen Dank übrigens an Lisa Sommer, die mich auf diesen Fehler aufmerksam gemacht hat, und zwar indem sie eine Mail geschrieben hat an dertag@deutschlandfunk.de. Dahin können Sie auch schreiben, wenn Ihnen irgendetwas auffällt, was ich diesmal wieder verzapft habe. Lob ist natürlich auch immer gern gesehen bzw. gelesen. So, morgen an dieser Stelle macht dann Tobias Armbrüster hier weiter. Hoffentlich im Gegensatz zu mir dann fehlerfrei. Ich bin Philipp May. Das reimte sich jetzt, war gar nicht beabsichtigt, aber der hier jetzt. Bye, bye.